Eine schöne Einleitung gehört und mir ist dann dabei ganz heiß und kalt geworden, weil es hat irgendwo ein Missverständnis in unserer Kommunikation gegeben. Es geht heute nicht um das Thema Sehen, es geht um das Thema Zweifel und um den sogenannten ungläubigen Thomas. Aber der Zweifel verstellt uns ja auch oftmals den Blick, sodass wir nicht richtig sehen können. Von daher passt es ja doch irgendwie zusammen und ich hoffe, ihr könnt dann trotzdem was mitnehmen. Wer von euch vielleicht schon mal Asterix-Hefte gelesen hat und sich ein wenig mit Strafrecht auskennt oder vielleicht Latein in der Schule hatte, der kennt den Ausspruch in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Dieser Satz findet sich in der griechischen Rechtsauffassung, hat auch das römische Recht geprägt und auch wir hier im deutschen Rechtsraum kennen diesen Ausspruch. Während meiner Schulzeit hatte ich einige Jahre Latein. Es war jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsfach. Ich habe mich da halt so durchgekämpft. Und eines Tages habe ich auf mein Lateinbuch Asterix und Obelix gemalt und habe unten drunter geschrieben, in dubio pro meo, im Zweifel für mich. Und mein Lateinlehrer wusste, was ich ihm damit sagen wollte. Er hatte Humor, das gab es damals auch. Aber ich konnte seine Zweifel an meinen Lateinkenntnissen bei ihm nicht ausräumen. Die sind geblieben und heute habe ich alles vergessen, was ich jemals über Latein wusste. Also wer heute Zweifel an meinen Lateinkenntnissen hat, steht auf der sicheren Seite. Es ist so eine Sache mit dem Zweifel. Sie sind hartnäckig, sie sind schwer auszuräumen, sie setzen sich fest. Sie haben aber auch ihre Berechtigung. Denn es wäre falsch, wenn wir jede Information, jede Meinungsäußerung, jede Vermutung einfach unbesehen übernehmen würden. Das deutsche Wort Zweifel findet seine Entsprechung im Griechischen, der Sprache des Neuen Testaments. Im klassischen Griechisch bedeutet das Wort diakrino, beurteilen, entscheiden und unterscheiden. Und es hat im Neuen Testament aber auch nur da die Bedeutung Zweifel. Und der Gegenbegriff dazu ist der Ausspruch des Wort Glaube. Der Glaube, der Gott beim Wort nimmt, der seinen Zusagen vertraut und ihm gehorcht. Grundsätzlich wissen wir ja, dass wir uns auf Gott und auf all seine Möglichkeiten verlassen dürfen. Wir dürfen uns auf seine Möglichkeiten einlassen. Wir können ihm blind vertrauen. Er gibt uns keinen Grund zum Zweifeln. Das bezieht sich aber nicht auf sein Bodenpersonal und auf den Rest der Welt. Auch als Christen sind wir aufgefordert, Wahrheitsansprüche, egal von welcher Seite her, kritisch zu prüfen. Jetzt habe ich gesagt, Gott gibt uns keinen Grund zum Zweifeln. Ich glaube persönlich, dass diese Aussage stimmt, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott uns mehr liebt, als wir uns vorstellen können und dass er es wirklich immer nur gut mit uns meint. Aber gleichzeitig weiß ich eben aus eigenem Erleben und aus den Erzählungen anderer, dass es in unserem Leben mehr als genug Situationen und Ereignisse gibt, die uns an einem Gott zweifeln lassen können und an seiner Güte, an seiner Liebe, manchmal eben sogar an seiner Existenz. Es reicht ein Blick in die Nachrichten, einmal Zeitung gelesen, ihr wisst ja selber, was in der Welt alles los ist, die ganzen Katastrophen, die Kriege, Gewalt, Korruption. Das kann einem schon an einem guten Gott zweifeln lassen. Und es kann auch passieren, dass wir Dinge in der Bibel lesen, die wir nicht oder vielleicht im Moment nicht glauben können, die wir hinterfragen. Und das ist menschlich. Dafür brauchen wir uns auch nicht zu schämen oder uns von irgendjemandem einreden zu lassen, wenn wir doch nur genug glauben würden, dann wäre alles anders. Zweifel sind menschlich. Es gibt wahrscheinlich niemanden auf der ganzen Welt, egal ob Christ oder Nicht-Christ, der noch nie an irgendetwas oder irgendjemanden gezweifelt hätte. Und Gott weiß das. Vielleicht hat er uns ja auch deshalb ein Paradebeispiel für Zweifel in die Bibel aufnehmen lassen. Und ihr wisst ja jetzt schon, über wen es dann heute auch gehen soll. Es handelt sich heute in der Predigt um den Thomas, den Zwilling genannt wurde und den wir als ungläubigen Thomas kennen. Er gehörte zum inneren Kreis der Jünger. Er war von Jesus persönlich mit berufen worden. Er war die ganze Zeit mit ihm unterwegs. und er schien zu ahnen, wohin der Weg Jesu gehen würde. Denn als Jesus mit seinen Jüngern nach Bethanien gehen wollte, als Lazarus dort krank war bzw. schon gestorben war, da war es Thomas, der sagte: Lasst uns mit ihm ziehen, dass wir mit ihm sterben. Aus diesen Worten spricht eine große Portion Mut, aber auch ein gewisser Pessimismus und eine große Liebe zu Jesus, denn Thomas war bereit, mit ihm zu sterben. Und es kam so, wie der Apostel es geahnt hatte. Jesus wurde umgebracht und Thomas hat es den Boden unter den Füßen weggezogen. Er zog sich zurück. In der Bibel lesen wir nichts über die Beweggründe des Thomas, warum er nicht die ganze Zeit mit den anderen Jüngern zusammen war. Ich kann mir vorstellen, dass er sich einfach in seinem Schmerz zurückgezogen hat, dass er allein sein wollte. Eine Reaktion, die man bei vielen Menschen erlebt, wenn sie etwas Schlimmes erlebt haben. Sie wollen einfach erstmal alleine sein und versuchen, irgendwie den Kopf klar zu bekommen, irgendwie mit dieser Situation klar zu werden. Was auch immer die Hintergründe für sein Verhalten waren, es führte dazu, dass Thomas nicht da war, als Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern das erste Mal erschien. Am Tag der Auferstehung begegnet er Maria Magdalena. Er schickt sie als Botin zu den Jüngern und kommt am gleichen Tag, am Abend, zu ihnen persönlich. Aber Thomas ist nicht da. Wie es ihm erging, lesen wir bei Johannes im Kapitel 20, die Verse 24 bis 29. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Soweit Gottes Wort. Thomas war nicht da, als Jesus kam. Die Tragweite dieser Erfahrung, wenn es denn dabei geblieben wäre, können wir, glaube ich, überhaupt nicht erfassen. Jesus, der tatsächlich gestorben ist und auch wirklich und tatsächlich wieder auferstanden ist, kommt. Und die Jünger können ihn sehen, sie können ihn hören, sie können ihn anfassen. Es ist fast so wie früher. Aber Thomas ist nicht da. Was für ein Verlust. Dann nützt es ihm auch nichts, dass die anderen ihm davon erzählen, dass sie wahrscheinlich jedes Detail ganz ausführlich schildern, voller Freude und voller Staunen und Überraschung. Thomas kann es nicht glauben. Er will es nicht glauben. Vielleicht ist das auch eine Schutzreaktion. Wer weiß denn, ob es wirklich stimmt, was die anderen da erzählen? Was ist denn, wenn es nicht stimmt? Dann hat er sich umsonst gefreut. Und dann ist der Schmerz hinterher noch größer als vorher. Zweifel als Schutzfaktor. Etwas, hinter dem er sich verschanzen kann. Thomas liebt Jesus nach wie vor. Aber in seiner Not und seiner Verzweiflung kann dieser Jünger einfach nicht anders, als einen handfesten Beweis zu fordern, bevor er sich auf das Wagnis des Glaubens einlässt, bevor er seine Zweifel loslässt. Ob er sich vorstellen konnte, dass Jesus ihn hört und dass er ihn versteht, dass er ihm ganz persönlich nochmal eine neue Chance gibt, gewünscht hat sich das Thomas bestimmt. Aber dass es wahr werden würde, hat er wahrscheinlich auch angezweifelt. Eine Woche geschieht nichts. 8 Tage lang Zweifel, Nachdenken, Grübeln. Wie wird es sein, wenn Jesus wiederkommt? Kommt er überhaupt nochmal? Ja, er kommt. Er kommt, weil er weiß, was sein Apostel braucht, weil er ihn nicht an den Zweifel verlieren möchte und weil er ihn liebt. Dass Jesus die Worte des Thomas gehört hat, sehen wir darin, dass er sie wiederholt. Reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas hört von Jesus keine Vorwürfe, ganz im Gegenteil. Jesus nimmt ihn vollkommen ernst in seiner Lage. Er geht auf ihn ein. Er begegnet ihm so, wie er es am besten verstehen kann. Und er macht ihm mit seinen Worten deutlich, dass er ihn bis in sein Innerstes hinein kennt und versteht. Und in diesem Moment fällt einfach alles von Thomas ab. Sein Wunsch nach einem Beweis für die Auferstehung, seine Zweifel, seine Trauer, sein Schmerz. Er streckt die Waffen vor Jesus. Er kapituliert. Er sieht Jesus. Er sieht auch die Wunden. Er braucht jetzt keinen weiteren Beweis mehr dafür. Er muss Jesus nicht anfassen. Vielleicht hat er es doch getan, wir wissen es nicht. Aber jetzt ist alles gut. Mein Herr und mein Gott. Mehr kann er nicht sagen und mehr muss er auch nicht sagen. Jesus versteht, was er damit ausdrücken will. Er sieht sein Herz. Es ist ein Herz voller Liebe und voller Hingabe. Thomas hat einen Durchbruch erlebt, einen Durchbruch vom Zweifel zu einem tiefen Glauben. Und doch war das für ihn nur möglich, weil er Jesus persönlich gesehen hat. Das tadelt Jesus ja auch nicht. Er nimmt Thomas in dieser Bedürftigkeit ernst. Er kommt ihm entgegen und er schenkt ihm das, was er braucht. Der Apostel und die anderen haben Jesus bis zu seiner Himmelfahrt noch oft gesehen. Es hat ihnen geholfen zu glauben. Jesus wusste aber, dass er nicht lange nach seiner Auferstehung hier auf der Erde sein wird. Und er hat deshalb die glückselig genannt, die nicht sehen und trotzdem glauben. Wir gehören dazu. Zu denen, die glauben, aber auch zu denen, die zweifeln. Das erste ist ein Wunder. Und das zweite ist menschliche Realität. Wir hörten es bereits. Vielleicht gibt es ja trotzdem Menschen, denen Zweifel vollkommen fremd sind. Die dürfen sich wirklich glücklich schätzen und Gott dafür danken. Für uns andere stellt sich die Frage, wie wir mit unseren Glaubenszweifeln und Fragen umgehen und wo wir damit hingehen. Ich glaube, es ist vor allem wichtig, zu diesen Zweifeln und Fragen zu stehen, uns und anderen nichts vorzumachen. Das bringt niemandem etwas und wir leben dann auch nicht ehrlich. Es wäre sehr schön, wenn in der Gemeinde Raum für Zweifel und für Fragen wäre. Wenn jeder, der mit sowas zu kämpfen hat, sich öffnen könnte, weil er wüsste, dass man ihm mit Verständnis begegnet. Denn niemand ist vor Zweifeln gefeit. Und grundsätzlich gehören sie auch zu einem Glauben, der sich entwickelt und wächst, dazu. Unser Glaube wird nie perfekt sein. Es werden immer wieder Fragen auftauchen. Manchmal eben auch Zweifel. Sie können uns helfen, geistlich zu wachsen, zu neuen Einsichten zu gelangen, vielleicht auch uns von falschen Vorstellungen, die wir bisher von Gott hatten, zu lösen. Wenn wir durch solche Phasen gehen, wäre es einfach schön zu wissen, dass Menschen da sind, die uns auffangen, die Zeit und Raum für uns haben, uns begleiten, soweit es möglich ist, und uns nicht verurteilen. Gott wird uns auf alle Fälle nicht verurteilen. Das sehen wir schon daran, wie Jesus mit Thomas umgegangen ist. Er hat seine Zweifel ernst genommen. Er hat ihm geholfen, sie zu besiegen. Er ist auch in solchen Phasen für uns da. Er möchte es sogar. Er wirbt um unser Vertrauen. Er will gerade dann unser Ansprechpartner sein. Es ist sicher nicht einfach, ausgerechnet zu dem zu gehen, an dem man gerade zweifelt oder an dessen Güte und Liebe man im Moment nicht so richtig glauben kann. Aber wohin sonst sollten wir gehen? Wer sonst hat die Macht, uns unsere Zweifel zu nehmen, uns zu helfen, uns beizustehen und einen Weg zu zeigen. Wer sonst macht uns keine Vorwürfe, sondern geht unseren Lebens- und Glaubensweg mit uns, voller Liebe und Barmherzigkeit. Und Gott ist barmherzig. Er liebt uns mehr, als wir uns vorstellen können. Er hat es uns zugesagt. Überall in der Bibel können wir das nachlesen. Und wir dürfen uns darauf verlassen. Wir dürfen uns daran festhalten, auch wenn wir nichts mehr verstehen und vielleicht gerade nur noch wenig glauben können. Und gerade dann steht uns Gott zur Seite. Er geht mit uns durch das finstere Tal. Gehen wir deshalb in jeder Situation, in jeder Krise zu ihm. Sagen wir ihm ehrlich, wie es um uns steht. Er hält es aus. Auch wenn wir ihn vielleicht am liebsten anschreien würden und ihm alles vor die Füße werfen würden. Er ist da. Krisen welcher Art auch immer können leider Teil unseres Lebens sein. Und mit der Krise kommt dann auch oft der Zweifel. Er kann bedeuten, dass wir uns mit Dingen, die wir gehört haben, nicht mehr zufrieden geben. Dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die neu sind, dass wir neue Antworten brauchen, weil die alten nicht mehr tragen. Unser Glaube wird dann zu einem fragenden Glauben. Der Geigenbauer Martin Schleske ist auch als Autor und Redner bekannt. Und er hat unter anderem ein Buch geschrieben, in dem er das Entstehen einer Geige und den Umgang mit dem Holz mit dem Glaubensleben vergleicht. Dabei herausgekommen ist ein sehr tiefgründiges Buch mit dem Namen Der Klang vom unerhörten Sinn des Lebens. Und ein ganzes Kapitel in diesem Buch hat er dem Zweifel gewidmet. Und darin schreibt er, dass in der Glaubenskrise der Glaube ein lernender und hörender Glaube sein wird oder er wird aufhören zu sein. Denn kein Mensch hat Vertrauen. Man kann es nicht abspeichern, anhäufen und besitzen. Und wenn dann der Zweifel kommt, ist es nötig und möglich, Vertrauen zu lernen. Schleske vergleicht den Zweifel mit einem Boten Gottes, der uns das Herz eines Anfängers geben möchte und alles in unserem Leben erschüttert. Damit wir am Ende, vielleicht nach vielen Tränen, mit einem jungen Glauben vor Gott stehen. Und der Geigenbaumeister sagt von sich selber: Lieber will ich ein Schüler des Vertrauens sein, als ein stolzer Meister, der nicht mehr aus Glauben lebt. Denn wenn der Meister all seiner Meisterschaft zum Trotz nicht täglich anfängt, aus Vertrauen zu leben, dann ist er nicht einmal ein Anfänger. Lieber will ich ein Schüler des Vertrauens sein, als ein stolzer Meister, der nicht mehr aus Glauben lebt. Denn wenn der Meister all seiner Meisterschaft zum Trotz nicht täglich anfängt, aus Vertrauen zu leben, dann ist er nicht einmal ein Anfänger. Das sind beeindruckende Worte, die nicht einfach so am Schreibtisch entworfen worden sind. Solche Worte zeigen, dass da jemand Erfahrungen und Krisen gemacht hat. Dass hier ein Mensch ist, dessen Charakter und Glauben geformt worden ist im Laufe von vielen Jahren. Glaube ist ein Vertrauensakt durch alle Zweifel hindurch. Manchmal wird uns ein Durchbruch geschenkt, so wie der Apostel Thomas es erlebt hat. Sein Glaube ist durch die Phase des Zweifelns, durch die Trauer und den Schmerz gereift und gewachsen. Es war gut, dass er sich dem allen gestellt hat, dass er ehrlich war und nicht einfach irgendetwas übernommen hat, was er selber nicht von ganzem Herzen bejahen konnte. Jesus hat Thomas die Möglichkeit gegeben, seine Zweifel auszuradieren. Er ist ihm ganz persönlich begegnet. Und das war Gnade. Auch wir dürfen um so eine Gnade bitten und beten. Trotzdem wird nicht jeder von uns erleben, dass seine Zweifel davongehen, dass sie einfach verschwinden, dass sie überwunden werden können. Manche Zweifel werden in unserem Leben keine Antwort finden. Manche Fragen werden offen bleiben. Es kann sein, dass Gott uns das zumutet, warum auch immer. Und dann stehen wir wieder vor einer Entscheidung. Werfen wir unseren Glauben doch über Bord, weil wir keine Antworten und keine Lösungen finden? Verabschieden wir uns von Gott, weil er ja uns doch nicht hört, weil er uns nicht antwortet? Es ist natürlich eine Möglichkeit, aber ob es wirklich die einzig beste Möglichkeit ist, wage ich doch sehr zu bezweifeln. Am Anfang der Predigt habe ich von dem Ausspruch der Rechtsprechung in dubio pro reo gesprochen, den ich während meiner Schulzeit für mich in dubio pro meo umgemünzt habe, also vom in Zweifel für den Angeklagten zu im Zweifel für mich. Aber dieser Spruch lässt sich noch weiterentwickeln. Es gibt noch eine dritte Variante. Man kann nämlich auch sagen, in dubio pro deo, im Zweifel für Gott. Im Zweifel für Gott, das ist eine starke Aussage, hinter der auch eine starke und wahrscheinlich schwere Entscheidung steht. Wer eine solche Entscheidung trifft, wagt es, einen Glauben an Gott trotz aller Zweifel zu leben, ihn in allen Zweifeln trotzdem zu lieben und ihm so zu vertrauen, wie es halt gerade möglich ist. Der akzeptiert, dass Zweifel ein Teil des Glaubens sind oder sein können. Ein solcher Glaube ist ein gelebtes Dennoch, wie es Martin Schleske auch ausdrückt. Und wie es schon viele Menschen vor ihm durchlebt und durchlitten haben. Einer davon ist Asaf, der den Psalm 73 gedichtet hat. Asaf hat diverse Anfechtungen erlebt und er hat viele Fragen an Gott. Aber er ringt sich durch zu sagen, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Asaf kennt die Ungerechtigkeiten in dieser Welt und das Leid dieser Welt. Er kennt aber auch seinen Gott. Er weiß, dass der einzig feste Punkt auf dieser Welt ist, der einzige, der uns helfen kann, unseren Weg zu einem guten Ende zu führen. Und so reift in ihm ein Wissen, dass wir die Zweifel nicht überwinden müssen, um an Gott zu glauben. Und ein Lernen und auch ein Anerkennen, dass es für uns und unser Leben mehr gibt als das, was wir gerade sehen und erleben. Dass Fragen und Zweifel angesichts des Elends in dieser Welt und auch in unserem persönlichen Leben nicht das letzte Wort haben. Es gibt mehr als das. Asaf wusste noch nichts von Jesus Christus. Aber wir wissen von ihm. Wir kennen ihn. Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben und auferstanden, damit wir einen Anker in dieser Welt haben, einen Zufluchtsort, damit wir Hoffnung auf ewiges Leben haben und einen Tröster und Helfer auf dem Weg dorthin. Dieser Weg kann mit Fragen und mit Zweifeln gepflastert sein. Manche kommen und gehen, manche werden bleiben. Aber in all dem geht Jesus mit uns mit. Er lässt uns nicht alleine. Er wirbt um unser Herz und um unser Vertrauen, damit wir irgendwann mit Thomas sagen können, mein Herr und mein Gott. Amen.